Ja, heute Abend hören wir von einem Versorgungswunder Gottes. Das Thema Gottes Erfahrung in der Wüste, Brot vom Himmel. Und ich lese uns dazu aus 2. Mose 16 zunächst die ersten 5 Verse und dann sage ich die anderen noch an. 2. Mose 16, 1 bis 5. Von Elim zogen sie aus und die ganze Gemeinde der Israeliten kam in die Wüste Sin, die zwischen Elim und Sinai liegt. Am 15. Tag des 2. Monats, nachdem sie von Ägypten ausgezogen waren. Und es murrte die ganze Gemeinde der Israeliten wieder Mose und Aaron in der Wüste. Und sie sprachen, wollte Gott, wir wären in Ägypten gestorben durch des Herrn Hand, als wir bei den Fleischtöpfen saßen und hatten Brot die Fülle zu essen. Denn ihr habt uns dazu herausgeführt in diese Wüste, dass ihr diese ganze Gemeinde an Hunger sterben lasst. Da sprach der Herr zu Mose, siehe, ich will euch Brot vom Himmel regnen lassen und das Volk soll hinausgehen und täglich sammeln, was es für den Tag bedarf, dass ich's prüfe, ob es in meinem Gesetz wandle oder nicht. Am 6. Tag aber wird's geschehen, wenn sie zubereiten, was sie einbringen, dass es doppelt so viel sein wird, wie sie sonst täglich sammeln. Dann machen wir einen Sprung, Verse 14 und 15. Und als der Tau weg war, siehe, da lag sie in der Wüste, rund und klein, wie Reif auf der Erde. Und als es die Israeliten sahen, sprachen sie untereinander, Mann, hu? Denn sie wussten nicht, was es war. Moses aber sprach zu ihnen, es ist das Brot, das euch der Herr zu essen gegeben hat. Das ist's aber, was der Herr geboten hat. Ein jeder sammle so viel er zum Essen braucht, einen Krug voll für jeden nach der Zahl der Leute in seinem Zelte. Verse 19 bis 21. Und Mose sprach zu ihnen, niemand lasse etwas davon übrig bis zum nächsten Morgen. Aber sie gehorchten Mose nicht und etliche ließen davon übrig bis zum nächsten Morgen. Da wurde es voller Würmer und stinkend und Mose wurde zornig auf sie. Sie sammelten aber alle Morgen so viel ein jeder zum Essen brauchte, wenn aber die Sonne heiß schien, zerschmolz es. Wir beten. Vater, wir danken dir für diesen Abend, für die Möglichkeit, zusammenzukommen in diesem wunderbaren Namen, in dem allein das Heil liegt, in dem Namen deines Sohnes, unseres Herrn Jesus. Und wir danken dir, dass du zugesagt hast, dass du versprochen hast, dass du uns nicht nur mit deiner Gegenwart ehrst, sondern dass du uns ansprechen möchtest, dass du uns Brot vom Himmel brechen möchtest, Speise für den inneren Menschen, dass wir gekräftigt werden dürfen, dass wir wieder Kraft und Mut und Hoffnung bekommen, unseren Weg weiterzugehen. Danke, dass diese Stunde auch dazu dienen darf, uns wieder ganz neu auf dich einzunorden, unseren inneren Kompass von dir stellen zu lassen, die Augen nach oben zu bringen, weg von all dem, was uns so gefangen nimmt, den Blick frei erheben dürfen zu dir, dem Anfänger und Vollender aller Dinge und dem, dem alle Macht gegeben ist, der auch unser Leben in seiner Hand hält und was auch an Stürmen im Leben sein mag, in Stürmen in der Völkerwelt, auch in unserem Volk, in unserer Zeit, persönlich und aufs Ganze gesehen, du sitzt im Regiment, auf dich ist Verlass. Und mögen die Mächte auch toben, du lachst ihrer, habe ich doch meinen König gesalbt auf Zion. Und so dürfen wir dir entgegengehen, Herr Jesus, jeden Tag einen Schritt mehr. Danke, dass du kommen wirst, dass die Wolken sich teilen werden, dass du uns entgegengehst und uns mit gebietendem Zuruf zu dir rufen wirst. Danke für die Hoffnung. Danke, dass nicht alles in der Katastrophe endet, sondern im Licht, weil du Licht bist und dafür gerade stehst. Und nun nimm auch diesen Abend in deine Hand, segne dein Wort, segne unseren Bruder. Gelobt und gepriesen seist du, du heiliger, wunderbarer Herr. Bei dir ist Zuflucht, bei dir ist man geborgen. Gepriesen seist du. Amen.
Guten Abend. Ich freue mich, in diesen Zeiten doppelt hier sein zu dürfen. Und es ist schade. Ich hatte mir vorgenommen, in diesen Tagen mit euch den Propheten Haggai zu machen in 4 Teilen. Ein ganz spannendes Thema. Das gelingt nun nicht. Werden wir sehen, wann wir das mal machen können. 2 Themen habe ich gedacht. Gut, ein Zweiteiler muss her. Corona-Zeiten sind für viele Wüstenzeiten. Also ein Thema aus der Wüste, Gotteserfahrungen in der Wüste. Heute Abend das Unterthema Brot vom Himmel und am Samstag dann das Thema Wasser aus dem Felsen. Und das alles unter der Überschrift Gotteserfahrungen in der Wüste. Im Blick auf die Wüstenwanderung Israels schreibt der Apostel Paulus in 1. Korinther 10, Vers 6, diese Dinge, also die da im Alten Testament beschrieben werden, von der Wüstenwanderung hier speziell, diese Dinge aber sind als Vorbilder für uns geschehen. Und in Vers 11, alles dies aber widerfuhr jenen, den Israeliten, als Vorbild und ist geschrieben worden zur Ermahnung für uns, über die das Ende der Zeitalter, das Ziel der Äonen gekommen ist. Und in Römer 15, Vers 4 schreibt der Apostel Paulus dann nochmal, denn alles, was früher geschrieben ist, und damit meint er das Alte Testament, ist zu unserer Belehrung geschrieben worden, damit wir durch das Ausharren und durch die Ermunterung der Schriften die Hoffnung haben. Der Apostel Paulus sagt also, was damals auf der Wüstenwanderung Israels geschah, ist als Vorbild für uns, die neutestamentliche Gemeinde, geschehen. Es ist geschrieben worden zu unserer Ermahnung. Es soll uns belehren, trösten, ermuntern, Hoffnung schenken. Der Weg Israels aus der Sklaverei in Ägypten durch die Wüste bis ins Land der Verheißung ist ein Modell für den Weg der neutestamentlichen Gemeinde. Was Israel hier erlebt hat, erleben auch wir in einer geistlich übertragenen Weise. Dieses dreistufige Modell, Ägypten, Wüste, verheißenes Land, steht als Bild für unseren Glaubensweg aus der Sklaverei, der Sünde und des Todes unter der Herrschaft des Teufels durch die Wüste dieses Lebens bis ans Ziel unserer himmlischen Berufung. Und so wollen wir jetzt mit Israel ein bisschen durch die Wüste ziehen und dabei etwas lernen für unseren eigenen, ganz persönlichen Weg durch die Wüste. Und das alles unter dieser Frage aus Psalm 78, Vers 19. Psalm 78 ist ein ganz spannender Psalm, der beschäftigt sich auch im Rückblick mit dieser Wüstenwanderung Israels. Also wäre mal eine Leseempfehlung, Psalm 78. Und da in Vers 19, da wird eine ganz wichtige Frage gestellt. Sollte Gott imstande sein, uns in der Wüste einen Tisch zu bereiten? Das ist genau die Frage. Wir, sehr geprägt immer von der Klärung der äußeren Situation, wir beten zum Herrn: Herr, nimm die Wüste weg, führ mich raus aus der Wüste. Wir wollen über lichte Höhen und saftige grüne Wiesen ziehen. Und es gibt heute eine ganz starke Strömung im Raum der Gemeinde, die genau das propagiert, die sagt, wenn ihr mit Jesus geht und ein Problem taucht auf, einfach nur kräftig glauben, Jesus bringen, gebieten, dann muss das weichen. Und das ist nicht wahr, jedenfalls nicht in dieser Totalität. Gott nimmt uns nicht einfach aus der Wüste und setzt uns hier in diesem Leben schon nur noch auf lichte Höhen und saftige Wiesen. Sondern dieser Weg hier und heute in diesem Leben ist ein Weg durch die Wüste. Wir sind noch nicht im verheißenen Land. Wir sind noch unterwegs. Und in der Wüste ist es heiß am Tag, kalt in der Nacht, staubig, steinig und oft sehr anstrengend. Und wir bitten zu Gott, Herr, nimm die Wüste weg. Und Gott sagt, nein, ich nehme nicht die Wüste. Aber weißt du, was ich tue? Ich bereite dir einen Tisch in der Wüste. Und das ist das Wunder, dass dieser Gott das kann. Dass er uns in äußeren Umständen, die oft sehr hart, einengend, schwierig sind, es dennoch schafft, uns einen Tisch zu bereiten. Das heißt, sich um uns zu kümmern, uns zu versorgen, uns das zu schenken, was wir brauchen. Wir beten, Herr, nimm die Wüste weg. Gott sagt, die Wüste brauchst du, denn ich will dich verändern. Die Wüste ist dein Weg ins verheißene Land. Aber ich verspreche dir, ich will dir in der Wüste einen Tisch bereiten. Und dann haben wir äußere Umstände, die oft sehr anstrengend, sehr mühsam sind. Und wir fragen uns, Herr, wo bist du? Und der Herr sagt, ich bin da wie immer. Ich begleite dich auf deinem Weg durch die Wüste. Ich bereite dir einen Tisch in der Wüste. Aber der Wüstenweg bleibt der Weg durch die Wüste. Und das müssen wir uns klar machen. Weil falsche Erwartungen führen zu Enttäuschung. Und Enttäuschungen führen dazu, dass Menschen im Glauben Schiffbruch erleiden. Schauen wir also, wie Gott es macht, uns in der Wüste einen Tisch zu bereiten. Wir lesen in 2. Mose 16, Vers 1. Und sie brachen von Elim auf, die ganze Gemeinde der Söhne Israel, und sie kamen in die Wüste Sin, die zwischen Elim und Sinai liegt. Am 15. Tag des 2. Monats nach ihrem Auszug aus dem Land Ägypten. Wir sind also noch gar nicht so weit nach dem Auszug aus Ägypten. Der Auszug fand statt am 14. des 1. Monats. Da wurde das erste Mal das große Passafest gefeiert. Wir sind hier also gerade mal einen guten Monat nach dem Auszug aus Ägypten. Und nach dem Auszug aus Ägypten war die Oase Elim mit ihren 12 Wasserquellen und ihren 70 Palmbäumen für das Volk Israel die bislang schönste Zwischenstation bei ihrem Weg durch die Wüste. Ein Ort der Ruhe und der Erquickung. Stellt euch so eine richtig tolle Oase vor, wie dem schönsten Urlaubskatalog, da wo ihr jetzt alle nicht hin könnt. So eine tolle Oase, wo man gesagt hätte, buche ich sofort. So eine Oase war das. Wunderbar, wunderschön, so richtig zum Entspannen und zum Ruhefinden. Hier konnte das Volk wieder auftanken für den weiteren Weg durch die Wüste. Und so schenkt der Herr auch uns immer wieder auf unserem Weg durch die Wüste solche Momente der Ruhe und Erquickung. Die Langsteinbacher Höhe war für mich immer so eine Oase Elim. Über viele Jahre meines Lebens bin ich immer wieder hierher gekommen und das war für mich eine Oasenerfahrung, hier sein zu dürfen. Also es ist ein Vorrecht für euch, wenn ihr so eng an einer Oase euren Weg durch die Wüste leben dürft. Das ist schon was Besonderes. Ich muss dann immer eine ganze Zeit anreisen, um die hier zu finden. Also das ist was Schönes. So schenkt der Herr uns immer wieder Stationen, Orte der Ruhe und Erquickung. Das ist wunderbar. Und wir wünschten uns, diese Momente würden nie aufhören. Doch Elim ist noch nicht das Land der Verheißung. Wir sind noch nicht am Ziel. Und deshalb müssen wir wieder aufbrechen und weiterziehen. So wie auch die Jünger, die auf dem Berg der Verklärung ihre Oase Elim erlebt haben. Dort auf dem Berg der Verklärung durften sie einen Blick der kommenden Herrlichkeit Jesu und seines Reiches erhaschen. Und dann mussten sie doch wieder ins Tal hinab. Es war so schön, so einzigartig, dass Petrus sagt, Herr, lass uns Hütten bauen, hier will ich bleiben. Und überlegt euch das, wenn nur dieser kurze Blick in die Herrlichkeit des kommenden Reiches, wenn dieser kurze Blick so schön war, dass Petrus sagte, hier will ich nie wieder weg. Was auf uns wartet, worauf wir zugehen. Und Jesus sagt, nein, hier ist noch nicht die Zeit, Hütten zu bauen. Wir müssen wieder hinab ins Tal, um uns dem ganz alltäglichen Leben mit seinen Herausforderungen, Anfechtungen, Kämpfen und Einengungen zu stellen. Und es ist ganz interessant, was wir von diesem Moment des Hinabsteigens ins Tal lesen. Matthäus 17, Vers 8. Als sie aber ihre Augen aufhoben. Als sie ihre Augen aufhoben. Das ist genau dieser Blickwechsel des Glaubens, den wir in unserem Leben immer wieder fixieren müssen. Und in diesen Corona-Zeiten doppelt und dreifach. Worauf schauen wir? Worauf sind wir fixiert? Wenn ihr morgens aufsteht, was macht ihr als erstes? Guckt ihr die neuesten Infektionszahlen und seht, was jetzt wieder für eine Riesenwelle über uns rüberschwappt? Lest ihr jeden Tag, was jetzt hier noch an schlimmen Dingen und an Entwicklungen und Gefahren auf uns zukommt? Seid ihr fixiert auf die Gefahr? Oder hebt ihr eure Augen empor? Guckt ihr auf den, der immer noch auf dem Thron sitzt und regiert? Glaube ist zutiefst immer wieder eine Frage der Blickrichtung. Worauf schauen wir? Und ich erlebe unter Christen in diesen Tagen eine ganz verbreitete falsche Fixierung. Da wird nicht hochgeschaut, emporgehoben der Blick auf den Herrn, sondern er ist fixiert auf all diese Entwicklungen und Gefahren und Prozesse, die hier gerade laufen. Ja, und dann kommt die große Welle über uns rüber. Wir sollen emporblicken, wir sollen uns ausrichten auf den, der auf dem Thron sitzt und regiert, der unser Leben in der Hand hat. Wir müssen das Coronavirus ernst nehmen, gar keine Frage. Wir müssen verantwortlich damit umgehen, keine Frage. Aber man muss uns als Christen abspüren, dass es eine andere Dimension in unserem Leben gibt, die uns prägt und die uns eine ganz andere Sicht auf die Dinge gibt. Wir haben als Christen keine grundlegende Verheißung, dass wir nicht auch mit diesem Virus infiziert werden könnten. Solche Verheißung haben wir nicht. Aber was haben wir für eine Verheißung? Dass jedes Virus, das in unser Leben hineinkommt, vorher was braucht? Ein Passierschein Gottes. Einen Passierschein Gottes. Es darf kein Virus in unser Leben hinein, dem Gott nicht zuvor einen Passierschein ausgestellt hat. Und alles, was Gott in unser Leben hineinlässt, steht unter diesem großen Wort aus Römer 8, 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge, auch die für sich genommen schlechten, alle Dinge zum Guten mitwirken müssen. Alle Dinge. Selbst die schlechten, selbst die für sich genommen bösen. Das alles bringt in uns eine ganz andere Haltung. Ich komme in Gemeinden und ich merke, ob das eine Gemeinde ist, die verantwortlich umgeht mit den Dingen, gar keine Frage, aber die dabei eine Freude und ein Sieg und eine Gewissheit, eine Hoffnung, eine Geborgenheit ausstrahlt. Oder ob das Christen sind, die du eigentlich unterm Tisch oder hinterm Busch wieder vorziehen musst. Ja. Und wenn diese Welt ein Zeugnis von uns haben muss, dann doch das, dass wir als Kinder Gottes uns durch ein Virus nicht dazu bringen lassen, einfach unsere Versammlung wegzukippen und nicht mehr rauszugehen und nur noch unterm Tisch und hinterm Busch zu sein. Nein, wir stehen weiter in dem alten Auftrag und Mandat unseres Herrn. In dem sind wir unterwegs, in der Hoffnung und der Geborgenheit von ihm.
Und das ist diese andere Ausstrahlung. Aber die haben wir nur, wenn wir die Augen aufheben. Nicht, wenn wir sie auf der Horizontalen fixieren. Als sie aber ihre Augen aufhoben, was sahen sie denn da?
Wir lesen in Matthäus 17, Vers 8. Da sahen sie niemand als Jesus allein. Wenn sich alles andere unseren Händen und unseren Augen entzieht, wenn alles andere plötzlich weg ist, wenn wir merken, wir haben nicht mehr die Kontrolle, und das ist das Schlimmste in diesen Tagen, wir haben nicht mehr die Kontrolle, nicht mal mehr über unsere Wochen- oder Tagesplanung haben wir die Kontrolle. Bis heute Morgen wusste ich nicht, geht der Flug nach hier oder geht er nicht. Die ganze Woche nichts mehr zu planen, keine Kontrolle. Das ist für einen Kontrollmenschen wie mich eine harte Sache. Aber sie zeigt uns, Gott sitzt im Regiment. Gott. Und wenn wir merken, dass sich alles unseren Händen entzieht und wir die Kontrolle verlieren, bleibt uns doch Jesus. Jesus allein. Und das genügt. Wenn wir ihn nur haben, dann haben wir alles, aber wirklich alles, was wir brauchen. Die Not unseres Lebens besteht doch immer wieder darin, dass wir noch alles Mögliche neben Jesus haben wollen. Wir haben immer noch Angst, dass wir bei Jesus irgendetwas verpassen könnten. Und deshalb suchen wir uns unsere Ergänzungen, diese Nebengötter, neben Jesus. Und das ist unser eigentliches Problem. Und deshalb führt Gott uns in die Wüste und ins Tal. Hier sollen wir lernen, allein auf Jesus zu sehen. Und das ist wohl der tiefste Grund dafür, warum Gott uns eben immer wieder hinaus in die Wüste und hinab ins Tal führt. Jesus allein, das ist das Lernziel unseres Glaubens. Das will Gott mit allem, was er in unserem Leben hinein wirkt und schickt und wo er uns langführt. Es geht ihm immer um eins, dass wir zu Menschen werden, die Jesus allein im Blick haben, an ihm sich ausrichten, in ihm alles haben. Das ist das Lernziel unseres Glaubens. Jesus allein. Und glaub mir, dieses Jesus allein ist die glücklichste, erfüllendste Erfahrung, die wir in unserem Leben nur machen können. Alles, was wir meinen, zusätzlich noch haben zu müssen, raubt nur dem in uns den Raum, der ihn einnehmen und erfüllen möchte. Alles daneben ist nur Verlust. Die Wüste und das Tal sind die zwei großen Bilder der Bibel für unseren Weg auf dieser Erde. Wir sind noch nicht am Ziel, wir sind noch unterwegs zu unserer himmlischen Heimat. Aber wir sind nicht allein. Der Herr ist bei uns. Der Herr ist mit uns. Der Herr ist für uns. Der Herr ist in uns. Das sind alles Präpositionen, wohl dem, der im Deutschunterricht aufgepasst hat. Präpositionen, das sind Verhältniswörter. Die zeigen an, in welchem Verhältnis zwei Dinge oder Personen zueinander stehen. Präpositionen, in welcher Position, in welchem Verhältnis stehen da zwei zueinander. Und die Bibel wird nicht müde, das Verhältnis, in dem Jesus zu uns steht, mit ganz vielen Präpositionen zu beschreiben. Er ist bei uns. Wir sind nicht allein. Er ist mit uns. Wir brauchen uns nicht alleine durchschlagen. Er ist für uns. Und er ist in uns. Das genügt. Die Bibel will damit sagen, er ist alles. Einfach alles für uns. Doch unser Weg führt uns durch die Wüste Sinn. Und wie so oft in der Bibel ist doch hier die Namensbedeutung ein Schlüssel zum Verständnis. Sinn heißt übersetzt Morast, Schlamm, Kot, Sumpf. Unser Weg durch diese Welt ist also ein Weg durch den Morast, den Schlamm, den Kot, den Sumpf der Sünde und Vergänglichkeit. Und hier kommen wir nur mühsam voran, bleiben wir manchmal stecken, machen uns schmutzig. Das anstrengt. Und dann spricht so gar nicht unseren Erwartungen von dem Weg in das verheißene Land. Das haben wir uns einfacher vorgestellt. Das Volk Israel auch. Wir lesen in 2. Mose 16, Vers 2, da murrte die ganze Gemeinde der Söhne Israel gegen Mose und Aaron in der Wüste. Ach, wären wir doch in Ägypten geblieben, als wir bei den Fleischtöpfen saßen, als wir Brot aßen bis zur Sättigung. Dieser Geist des Murrens ist eine gefährliche Sache. Er vergiftet unser Inneres. Er macht uns undankbar, unzufrieden. Und er trübt unseren Blick für die Realität. Im verklärten Rückblick erscheint die Zeit der Sklaverei auf einmal als eine Zeit von Fleisch und Brot. Israel denkt nicht mehr an die Peitschen der Sklavenausseher, an das Schreien, an die Mühsal, an die Not. Alles reduziert sich plötzlich im verklärten Rückblick nur noch auf die Fleischtöpfe Ägyptens. Diese Fleischtöpfe Ägyptens werden so zum Symbol für die Verlockungen der Welt, aber auch für den Selbstbetrug unseres Lebens. Wie alles sich mit einmal in unserer verklärten Wahrnehmung auf so einen Punkt reduziert und das andere mit einmal völlig ausgeblendet wird. Das Kreuz Christi, die Nachfolge Jesu, das alles erscheint uns plötzlich wenig begehrenswert. Und deshalb steigen immer wieder Menschen aus der Nachfolge Jesu aus. Und das lesen wir auch von den Jüngern Jesu in Johannes 6, Vers 60. Viele nun von seinen Jüngern, die es gehört hatten, was Jesus gesagt hatte vorher, sprachen, diese Rede ist hart. Wer kann sie hören? Das ist schon mal eine interessante Feststellung. Wir versuchen alles Mögliche, um den Standard so weit abzusenken, dass möglich der Letzte noch keine Probleme hat, reinzuspringen in Nachfolge Jesu oder in Glauben oder in Gemeinde. Wir machen so viel Wasser mit zu. Wir senken die Schwelle so weit ab, dass am Ende auch das Fleisch, der natürliche, unerlöste Mensch, dann kein Problem mehr hat mit dem Glauben. Das hat Jesus nicht gemacht. Sondern Jesus hat ganz klar und deutlich geredet und dabei keine Rücksicht darauf genommen, ob das vielleicht für den natürlichen, unerlösten Menschen eine harte Zumutung, eine harte Sprache ist. Er hat es deutlich und klar gesagt. Und er hat in Kauf genommen, dass Menschen da sind, die dann sagen, oh, diese Rede ist hart, die kann ich nicht hören. Und Jesus hat es in Kauf genommen, dass von da an viele seiner Jünger weggingen. Aber er hat deswegen die Botschaft nicht verändert. Und dann wendet sich Jesus an die Jünger und sagt, ärgert euch dies? Ich denke, wenn wir ehrlich sind, würden wir an manchen Stellen unseres Lebens sagen, ja, Herr, das ärgert mich. Was du da gerade sagst, was du mir da gerade zumutest, ist meinem Wollen so entgegengesetzt. Ja, das ärgert mich. Wie du mich hier führst, ja, das ärgert mich. Dann sagt es ihm. Sagt's ihm. Aber behaltet's nicht für euch und lasst es nicht in euch wuchern und euer Leben vergiften. Dann sagt ihm, was euch ärgert. Er weiß es ja sowieso. Er fragt hier, ärgert euch dies? Ja, Herr, es ärgert mich. Und von da an gingen viele seiner Jünger zurück, gingen nicht mehr mit ihm. Und da sprach Jesus zu den Zwölfen, wollt ihr auch weggehen? Und da antwortete Simon Petrus: Herr, zu wem sollten wir gehen? Nur du hast Worte ewigen Lebens, und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Und ich wünsche uns allen, dass in diesen Momenten unseres Lebens, wo wir genau in solche Situationen hineinkommen, wo wir mit einmal die Führung und den Anspruch und das Wort unseres Herrn als sehr hart empfinden und uns so entgegengesetzt, dass wir in diesen Momenten nicht ausbrechen, sondern zu diesem herrlichen, wunderbaren Bekenntnis finden, dass uns das geschenkt ist: Herr, zu wem sollten wir denn gehen? Nur du hast Worte ewigen Lebens. Auch wenn ich es gerade nicht verstehe, auch wenn es gerade schwierig ist, auch wenn es mich gerade ärgert. Mit Angela Merkel: Herr Jesus, du bist alternativlos. Es gibt zu dir keine wirkliche Alternative. Wir lesen weiter in 2. Mose 16, Vers 11. Der Herr redete zu Mose und sprach: Ich habe das Murren der Söhne Israel gehört. Redet zu ihnen und sagt: Zwischen den zwei Abenden werdet ihr Fleisch essen, am Morgen vom Brot satt werden. Und so werdet ihr erkennen, dass ich der Herr, euer Gott bin. Wie undankbar ist das Volk. Und wie geduldig ist Gott. Gott schenkt seinem Volk Brot und Fleisch. Nicht wegen ihres Murrens, sondern trotz ihres Murrens. Das hätte er sowieso getan. Denn Gott weiß, was sein Volk auf dem Weg durch die Wüste braucht. Wie schade, dass Israel nicht im Vertrauen auf die Fürsorge Gottes das Handeln Gottes abwarten konnte. Und so verbindet sich dieses folgende Wunder nicht mit dem Vertrauen, sondern mit dem Murren des Volkes. Das Wunder Gottes wird zu einer Gnadenerfahrung, aber nicht zu einer Glaubenserfahrung. Und das ist schade. Gnadenerfahrung Gottes, dass Gott uns Gnade schenkt, auch in den Momenten, wo wir denken, das haben wir doch nun wirklich nicht verdient. Gnadenerfahrungen sind großartig, davon leben wir. Aber doppelt schön, wenn es Erfahrungen sind, wo wir im Vertrauen ihn geehrt haben und dann erleben dürfen, wie er handelt. Das ist ganz wunderbar beglückend, wenn es nicht nur eine Gnaden, sondern auch eine Glaubenserfahrung sein darf. Und deshalb seht in Gott nicht nur den Problemlöser, der sofort, bitte gleich, das Problem beseitigt, sondern ehren wir ihn durch unser Vertrauen. Ich weiß nicht, ob uns das bewusst ist. Gott wird durch unser Vertrauen geehrt. Ich vertraue dir, auch wenn du nicht jeden Wunsch erfüllst. Ich vertraue dir, weil du nur das Beste für mich willst. Gott ehren durch unser Vertrauen, wenn nichts zu sehen ist. 2. Mose 16, Vers 4, da sprach der Herr zu Mose: Siehe, ich will euch Brot vom Himmel regnen lassen. Dann soll das Volk hinausgehen und den Tagesbedarf täglich sammeln, damit ich es prüfe, ob es nach meinem Gesetz leben will oder nicht. Gott versorgt sein Volk mit Brot vom Himmel. Aber wieder zeigt sich, dass es Gott um mehr geht als um die Befriedigung unserer äußeren Bedürfnisse. Und deshalb verbindet er das Gnadengeschenk des Himmelsbrotes mit dem Gebot, es täglich zu sammeln. Jeder soll nur seinen Tagesbedarf sammeln. Warum? Warum soll jeder nur seinen Tagesbedarf sammeln? Weil sich so der Glaube ausdrückt, dass Gott auch morgen wieder das schenken wird, was ich brauche. Tag für Tag. Deshalb beten wir: Unser tägliches Brot gib uns heute. So leben wir in der täglichen Abhängigkeit von unserem Herrn und in der täglichen Erfahrung seiner Hilfe. Das ist die Glaubensschule Gottes. Darum gibt es nicht einfach nur Brot, sondern verbunden mit dem Gebot, es nur täglich als Tagesration zu sammeln. Deshalb schenkt Gott dem Abraham nicht nur einfach den Sohn Isaak. Das hätte er auch in 9 Monaten geschafft. Aber er macht es 25 Jahre lang, bis es sich erfüllt. Warum? Weil Abraham nicht nur zu einem Vater des Isaak werden sollte, sondern zu einem Vater des Glaubens. Also wir sind immer fokussiert auf: Herr, kläre das äußere Problem. Und der Herr sagt: Ja, aber mir geht es um mehr in deinem Leben als nur um das äußere Problem. Ich möchte die innere Problematik deines Lebens klären. Mir geht es nicht nur um die gebahnten Wege außen. Mir geht es um die gebahnten Wege in deinem Herzen. Um die Wege des Vertrauens und Gehorchens. Da bin ich mit dir am Arbeiten. Das möchte ich in dir werden lassen. Deshalb führe ich dich diese Wege. Und deshalb gibt's Manna nicht einfach nur in der 10-Tage-Packung, sondern als Tagesration. Jesus sagte in Matthäus 6,34: Seid nur nicht besorgt um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat an seinem Übel genug. Also jedem Tag ist von Gott her sein Maß zugemessen. Und indem wir mit unseren Sorgen immer schon weit vorausgreifen und die Sorgen unserer Wochen, Monate und Jahre schon mit hineinziehen in den heutigen Tag, sprengen wir das Maß, das Gott auch an Traglast für diesen Tag vorgesehen hat. Jedem Tag ist von Gott auch an Last sein Maß zugemessen. Und wir mit unserer Sorge holen alles rein in diesen Tag, was da noch gar nicht reingehört. Gott ist auch der Gott von morgen und er klärt nicht heute, was er morgen klären will. Das nützt unser ganzes Sorgen nichts. Jesus sagt in Matthäus 6,27: Wer aber unter euch kann mit Sorgen seiner Lebenslänge auch nur eine Elle zusetzen? Wie viel ist eine Elle? Circa 50 Zentimeter. Jetzt überlegt euch mal, was wir uns immer für Sorgen machen. Mit all den Sorgen, die wir in unserem Leben veranstalten, können wir nicht einmal bewirken, dass unser Lebensweg 50 Zentimeter länger ist. Wir merken, dass Sorgen ist etwas, was nichts bewirkt. Vertrauen aber. Vertrauen macht uns ruhig und ehrt Gott. Und darum gibt es auch das Manna nur als Tagesbedarf. Natürlich gab es auch hier wieder einige, die es für klüger hielten, das Wort Gottes zu ignorieren und kräftig Manna zu horten. Ich weiß nicht, wie hättet ihr es gemacht? Also ich würde für mich die Hand nicht ins Feuer legen. Ich bin ein Sammler. Ich könnte mir gut vorstellen, ich hätte da auch einiges mir an Vorrat angelegt. Was du heute hast, hast du, was morgen kommt, weißt du nicht. Also rasch das Manna geholt. Ich glaube, ich wäre dabei gewesen. Aber was lesen wir? Da verfaulte es durch Würmer und stank. Das ist schon eine starke Botschaft, die Gott uns hier gibt. So ist es mit allem, was wir uns gegen den Willen Gottes aneignen. Früher oder später werden wir merken, da ist der Wurm drin. Früher oder später wird es uns stinken. Ganz, ganz sicher. Alles, was wir uns gegen den Willen Gottes eigenmächtig aneignen, wird uns früher oder später stinken und wir werden merken, da ist der Wurm drin. Das ist nicht das, was wir uns davon versprochen hatten. Da finden wir nicht das Glück, was wir gesucht haben. Was wir uns gegen das Gebot Gottes eigenmächtig nehmen, wird uns nie, nie, nie zum Segen, sondern immer nur zum Fluch werden. Dieses Brot vom Himmel
ist ein Bild auf das Wort Gottes.
Jesus sagt in Matthäus 4, Vers 4, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht.
Also Gottes Wort, ich sag's mal so, die Bibel, was uns da verkündigt wird, ist unser tägliches Manna für den Weg durch die Wüste.
Und so wie unser tägliches Brot, brauchen wir auch das Wort Gottes jeden Tag neu. Das Volk Israel sammelte das Manna jeden Morgen neu. Das gehörte zu ihrem ganz normalen Lebensrhythmus. Wach werden, Wasser aufsetzen und dann Gefäß schnappen, raus, Manna sammeln. Jeden Morgen dasselbe.
Eine Morgenroutine.
Das war ein fester Rhythmus in ihrem Leben. Haben wir einen festen Rhythmus in unserem Leben, wo wir das Wort Gottes für uns einsammeln? Als ich frisch zum Glauben kam,
da hatte ich so ganz fest meine stillen Zeiten. Ganz fest. Und als ich dann im Glauben gewachsen bin, da habe ich dann gedacht, ach Junge, sei nicht so gesetzlich, das muss so nicht sein, ist ja so eng. Mach mal einfach etwas freier, wenn der Geist dich treibt und wenn die Gelegenheit da ist.
Und was war das Ergebnis?
Nix.
Denn was uns treibt, ist das Fleisch und alle möglichen Dinge kommen und am Ende, was bleibt jeden Tag auf der Strecke? Die Begegnung mit Gott.
Gewohnheit für sich ist nichts Schlimmes. Es gibt gute Gewohnheiten. Jesus ging nach seiner Gewohnheit jedes Mal zum Schabbat in die Synagoge. Ich überlege nicht jeden Sonntagmorgen neu, gehe ich heute in den Gottesdienst oder nicht. Das ist entschieden, ein für alle Mal. Es gibt gute Gewohnheiten. Natürlich sollen es nicht nur aus Gewohnheit geschehen. Das wäre zu wenig. Aber Gewohnheit hilft uns, weil wir so schwach sind, so ablenkbar, dass wir einen Lebensrhythmus, ein Gerüst brauchen. Übrigens in Corona-Zeiten doppelt und dreifach, wo vieles weg ist an äußeren Dingen, brauchen wir einen Rhythmus, eine Ordnung, eine Struktur. Und da gehört diese Begegnung mit Gott für jeden von uns rein. Nur du und deine Bibel mit deinem Gott. Hast du solche Zeiten? Sind sie fest verankert in deinem Lebensrhythmus? Sind wir uns bewusst, was dieses Brot vom Himmel für unser Leben bedeutet? Wir lesen in 2. Mose 16, Vers 15, als die Kinder Israel das Manna sahen, sagte einer zum anderen, was ist das? Mose aber sagte zu ihnen, das ist das Brot, das euch der Herr zur Nahrung gegeben hat. Das gilt auch für unsere Bibel. Das ist das Brot, das euch der Herr zur Nahrung gegeben hat. Das Wachstum unseres inneren geistlichen Menschen hängt davon ab, wie wir ihn ernähren. Nur mal so ein bisschen kurzen Blick rein in so ein Losungsbüchlein und vielleicht mal in eine Predigt. Das ist zu wenig. Wir wünschen uns die Erfahrungen, die Menschen Gottes in der Bibel gemacht haben. Wir wünschen, dass das, was wir in der Bibel lesen, in unserem Leben Realität wird. Aber gleichzeitig ernähren wir uns so grauenvoll, dass wir kleine geistliche Hänflinge bleiben. Im Galaterbrief schreibt der Apostel Paulus, was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Wer in sein Fleisch, in sein natürliches Leben hinein sät, wird von diesem Verderben ernten. Wer aber in den Geist hinein sät, wird von diesem das Leben ernten. Wir haben einen Acker, unser Leben ist ein Acker. Und wir bringen Saat aus. Und wer da immer nur Smartphone, Computerspiele, Medien, Fernsehen, rein, doch mal ein bisschen eine kleine Losung gelesen.
Was erwarten wir, was da wächst in unserem Leben? Das ist das Gesetz von Saat und Ernte. Das gilt auch geistlich. Das müssen wir uns klar machen. Wir brauchen einen festen Lebensrhythmus zum Einsammeln des Manna in unserem Leben. Gott, die Bibel und du. Fester Platz in eurem Leben. Im Unterschied zum Manna wird das Wort Gottes, das wir gestern eingesammelt haben, nicht schlecht werden. Hier findet das Bild seine Grenze. Wir dürfen uns einen großen Vorrat am Wort Gottes anlegen. Und doch gilt auch hier, wenn wir Gottes Wort nicht immer wieder neu und frisch in unserem Leben empfangen, dann werden wir merken, dass es irgendwie abgestanden wirkt und seine ursprüngliche Kraft in unserem Leben nicht mehr entfaltet. Man merkt es uns an, ob wir Gottes Wort ganz neu und frisch empfangen haben oder ob wir aus der Dose leben. Immer noch die alten Worthülsen, aber kein Leben mehr dahinter. Wir brauchen das alte Wort Gottes jeden Morgen neu. Das Manna ist ein Gnadengeschenk Gottes. Ohne jedes eigene Zutun des Menschen kommt es voraussetzungslos als Geschenk Gottes vom Himmel. Aber es muss eingesammelt werden. Wir müssen uns dieses Geschenk der Gnade Gottes ganz persönlich aneignen. Und so können wir am Manna etwas lernen über diese alte Frage: In welchem Verhältnis die Gnade Gottes zur Verantwortung des Menschen steht. Spielen wir diese beiden Seiten nie gegeneinander aus. Die Gnade Gottes bleibt immer ein Geschenk, doch jedes Geschenk muss auch angenommen werden. Das Manna kam voraussetzungslos als Gnadengeschenk vom Himmel, doch es musste eingesammelt, angeeignet werden. Das gilt auch für uns. Wir lesen in Klagelieder 3, Vers 22, die Gnadenerweise des Herrn sind nicht zu Ende. Sein Erbarmen hört niemals auf. Es ist neu jeden Morgen. Also die Gnade Gottes ist jeden Morgen neu da. Und wenn wir aufwachen, und manchmal wache ich schwer auf am Morgen, dann fühlt sich das ganz schwer an. Ich weiß nicht, was habe ich geträumt, was liegt auf mir. Keine Ahnung, ich wache schwer auf. Herr, ich brauche deine Gnade ganz neu für diesen Tag, damit ich den bewältigen kann. Lasst uns die Gnade Gottes für jeden neuen Tag, jeden Morgen neu, ganz frisch einsammeln im Gespräch, in der Gemeinschaft mit ihm. Wie lange schenkte Gott seinem Volk das Manna? 2. Mose 16, 35. Die Söhne Israel aßen das Manna 40 Jahre, bis sie in bewohntes Land kamen, bis sie an die Grenze des Landes Kanaan kamen. Also mit dem Einzug ins verheißene Land hört das Manna schlagartig auf. Jetzt konnte Israel von dem Ertrag des Landes essen. Gott schenkt das Wunder vom Himmel, solange es nötig war. Und jetzt galt auch für Israel wieder das Gesetz von Saat und Ernte. Die Botschaft? Gott schenkt seine Wunder zu unserer Errettung, nicht zu unserer Bequemlichkeit. Lasst uns deshalb nicht in einer falschen Haltung auf das Manna vom Himmel warten, wenn Gott uns bei dem Geschäft von Saat und Ernte sehen will. Auch das gehört zu einem nüchternen Glauben. Das Manna ist ein Bild für das Wort Gottes. Das Manna ist ein Bild für die Gnade Gottes. Vor allem aber ist dieses Brot vom Himmel ein Bild für Jesus selbst. Wir lesen in Johannes 6, Vers 32. Wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot aus dem Himmel gegeben, das Manna, sondern mein Vater gibt euch das wahrhaftige Brot aus dem Himmel. Denn das Brot Gottes ist der, welcher aus dem Himmel herabkommt und der Welt das Leben gibt. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr dürsten. Es gibt nicht nur einen Hunger des Leibes. Es gibt auch einen Hunger der Seele und des Geistes. Und in diesen Hunger unseres Lebens hinein schenkt Gott uns das Brot des Lebens, Jesus. Das Manna ist also ein prophetisches Vorbild auf Jesus. In Bethlehem kommt dieses Brot auf die Erde. Und wisst ihr, was Bethlehem übersetzt heißt? Haus des Brotes. Wir würden heute sagen Brothausen. Ja. Was für eine Präzision, wieder von Gott. Wo lässt Gott das Brot vom Himmel auf die Erde fallen? In Brothausen, im Haus des Brotes, in Bethlehem. Und auf Golgatha wird dieses Brot dann gebrochen in viele kleine Stücke, damit jeder von uns nehmen und essen kann, so wie wir es in der Feier des Abendmahls ja dann auch morgen symbolisch bezeugen. Also, jedem von uns gilt diese Einladung Jesu. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt. Und jetzt haben wir als Christen eine Tücke. Wir denken, na ja, das haben wir mal gemacht am Anfang unseres Lebens. Aber dieses Wer zu mir kommt steht im Griechischen im Präsens. Und wenn im Griechischen etwas im Präsens steht, soll dadurch ausgedrückt werden, dass es sich hierbei um eine wiederholende Tätigkeit handelt. Um etwas, was immer wieder geschieht. Wenn also Jesus sagt, wer zu mir kommt, dann meint er damit nicht nur ein einmaliges Kommen, sondern ein immer wieder zu ihm kommen. Und darum gilt dieses Wort nicht nur Menschen, die Jesus noch nicht kennen, es gilt auch uns ganz neu. Wer zu mir kommt, immer wieder kommt, mit dem Hunger seines Lebens, mit der Situation, die ihn schreien lässt, wer zu mir kommt, immer wieder neu, wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr dürsten. Das wünsche ich uns, dass wir dieses Angebot Jesu ganz praktisch und konkret in unserem Leben annehmen. Amen. Wir beten. Herr Jesus Christus, wir beten dich an, dass du als das lebendige Brot vom Himmel gekommen bist. Herr, und wir staunen, wie präzise das wieder alles geordnet ist und dass du in Bethlehem zur Welt kommst und wie das im Alten Testament im Manna schon vorher abgeschattet ist, Herr. Und du siehst, wie sehr wir auf unserem Weg durch die Wüste dein Wort, die Begegnung mit dir, dieses lebendige Brot brauchen, jeden Tag neu, um durch diese Zeit zu kommen, um durch die Wüste zu kommen. Und Herr, vergib uns, dass wir so oft an ganz anderen Stellen versuchen, satt zu werden und dich vergessen, dass es uns oft nicht reicht, dich allein in unserem Leben zu haben. Herr, vergib es uns und richte uns ganz neu auf dich aus. Schenk uns, dass wir unsere Blicke auch gerade in diesen Tagen aufheben zu dir, dass wir uns daran ganz neu Hoffnung und Mut und Ausstrahlung und Kraft schenken lassen, durch diese ganz besondere Wüstenzeit hindurchzugehen und dich durch unser Vertrauen zu ehren. Ja, Herr, wir ehren dich und beten dich an. Amen.